请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 1. März 2025 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Benedikt Kroll über den 228-Zwischenfall, die blutige Niederschlagung des Aufstands im Jahr 1947. In Reise durch Taiwan machen wir einen Ausflug in die Berge von Nord-Taiwan, unter anderem zum buddhistischen Dharma Drum Kloster. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Kulturpanorama. Taiwan, Ende Februar 1947. Auf den Straßen von Taipeh braut sich etwas zusammen. Was als kleiner Zwischenfall beginnt, entwickelt sich zu einem landesweiten Aufstand und zu einer Tragödie, die als 228-Vorfall in die Geschichte eingehen wird. Heute ist der 28. Februar in Taiwan ein Gedenktag. In dieser Folge des Kulturpanoramas erzähle ich die Geschichte hinter dem 228-Vorfall. Wir schauen auf die schwierigen Nachkriegsjahre 1945 bis 47, die Auslöser der Revolte, die blutigen Märztage 1947 und warum dieses Ereignis bis heute die Identität Taiwans prägt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde Taiwan von Japan an die Republik China übergeben. Viele Taiwaner begrüßten zunächst freudig die Ankunft der Truppen aus dem Land ihrer Vorfahren. Doch die Ernüchterung folgte schnell. Die chinesischen Kuomintang-Truppen unter Gouverneur Chen Yi übernahmen nahtlos die früheren japanischen Monopole auf Waren wie Tabak, Zucker und Tee und beschlagnahmten nahezu sämtliches Eigentum, das die Japaner hinterließen. Über Nacht verfügte das neue Regime über tausende Häuser, Betriebe, Banken, Bahnlinien und sogar Schulen und Tempel. Viele KMT-Beamte bereicherten sich schamlos an diesen Gütern. Korruption und Willkür durchzogen die Verwaltung. Die taiwanische Bevölkerung fühlte sich wie Beute, die unter den Siegern aufgeteilt wurde. Hinzu kam ein krasser Kulturschock. Die einheimischen Taiwaner hatten unter den Japanern ein relativ geordnetes Leben geführt und waren gut gebildet. Nun trafen sie auf festlandchinesische Soldaten, von denen viele nach Jahren des Krieges verarmt und verwahrlost wirkten. Augenzeugen berichten, die Soldaten seien in zerlumpter Kleidung und mit Strohsandalen angekommen, hätten überall auf den Boden gespuckt und sich genommen, was sie wollten. Umgekehrt schauten einige der neuen Machthaber auf die Taiwaner herab. Die KMT-Regierung erwies sich in diesen ersten Nachkriegsjahren als unfähig, Taiwan wirtschaftlich stabil zu halten. Im Gegenteil, durch Misswirtschaft und Ausbeutung geriet die Insel in eine schwere Krise. Viele lebenswichtige Güter wurden vom Regime zu niedrigen Preisen aufgekauft und aufs chinesische Festland geschafft, wo der Bürgerkrieg tobte, um sie dort teuer weiterzuverkaufen. In Taiwan selbst führte dies zu akuten Versorgungsengpässen und Inflation. Die Preise des täglichen Bedarfs schossen in die Höhe, Reis, das Grundnahrungsmittel, verteuerte sich innerhalb eines Jahres auf das Vielfache. Anfang 1947 kostete Reis rund das 400-fache des Preises von 1945. Gleichzeitig dominierte eine Welle von Festlandchinesen die lokalen Ämter und Geschäftsbereiche, während einheimische Taiwaner entmachtet und aus wichtigen Positionen verdrängt wurden. Disziplinlose Soldaten und Beamte taten ihr Übriges. Plünderungen, willkürliche Beschlagnahmungen und gewaltsame Übergriffe waren an der Tagesordnung. Die Taiwaner empfanden die neue Herrschaft bald als korrupt und fremd, ausgeschlossen von politischer Mitbestimmung und wirtschaftlich ausgebeutet. Kurz, die Inselbevölkerung war ein Pulverfass aus Enttäuschung und Wut. Und der Funke, der es entzünden sollte, war nur eine Frage der Zeit. Am Abend des 27. Februar nahm das Unheil seinen Lauf. In Taipeh versuchten Beamte der staatlichen Tabakmonopolgesellschaft einer 40-jährigen Straßenhändlerin ihre unversteuerten Zigaretten abzunehmen. Als die Frau protestierte und die Ware zurückforderte, schlug einer der Agenten ihr mit dem Gewehrkolben auf den Kopf. Umstehende Passanten, ohnehin aufgebracht durch die Teuerung und Korruption, gingen dazwischen. In Panik feuerte einer der Monopolbeamten seine Pistole in die Menge und traf einen unbeteiligten Mann, der am nächsten Tag an der Schusswunde starb. Dieser Vorfall war der zündende Funke. Empört sammelten sich noch in der Nacht überall in der Stadt Menschen, um gegen die Brutalität der Behörden zu protestieren. Am Morgen des 28. Februar 1947 schwoll der Volkszorn in Taipeh weiter an. Hunderte, dann tausende Einwohner versammelten sich und zogen durch die Straßen. Sie forderten die Bestrafung der verantwortlichen Tabakbeamten und ein Ende der Willkür. Vor dem Büro des Gouverneurs Chen Yi kam es zur Konfrontation. Die protestierende Menge rief nach Gerechtigkeit, während verängstigte Wachtruppen versuchten, die Menschen auseinanderzutreiben. Schließlich fielen Schüsse. Die Sicherheitskräfte eröffneten das Feuer auf die unbewaffneten Demonstranten und töteten an diesem Tag mehrere Menschen. Doch anstatt die Massen einzuschüchtern, goss dieses Blutbad nur Öl ins Feuer. Überall auf der Insel hörten die Taiwaner vom Aufstand in der Hauptstadt. In einigen Städten stürmten wütende Bürger Polizeiwachen. Mancherorts wurden Festlandchinesen, die als Symbol der verhassten Regierung galten, attackiert. In den ersten chaotischen Tagen kamen dabei auch über 1000 Festlandbewohner gewaltsam ums Leben. Ein düsteres Vorzeichen für das, was folgen sollte. Trotz vereinzelter Gewaltausbrüche gelang es den Taiwanern in den Tagen nach dem 28. Februar, die Kontrolle über weite Teile der Insel zu übernehmen. Da die Kolonialregierung in Aufruhr war, organisierten lokale Führungsfiguren Bürgerwehren und provisorische Verwaltungen, um für Ordnung zu sorgen. Studenten, Lehrer, ehemalige Soldaten und einfache Bürger schlossen sich zusammen. Überall entstanden sogenannte Settlement Committees, Verhandlungsausschüsse der Aufständischen, die Listen mit Forderungen an die Regierung ausarbeiteten. Insgesamt stellten sie 32 Forderungen, darunter freie Wahlen, mehr lokale Autonomie, ein Ende der KMT-Korruption und sogar die Übergabe der Armee auf Taiwan an die lokale Selbstverwaltung. Manche Gruppen gingen noch weiter, sie wollten eine Volksabstimmung über Taiwans Zukunft oder sogar vollständige Unabhängigkeit von China. Zunächst schien es, als könnte ein Dialog stattfinden. Gouverneur Chen Yi trat scheinbar in Verhandlungen mit den Komitees ein, während die von den Bürgerwehren gesicherte Ruhe in den Städten für einen kurzen Moment Hoffnung auf eine friedliche Lösung gab. Doch diese Hoffnung trug. Was die Taiwaner nicht wussten: Chen Yi hatte insgeheim bereits militärische Verstärkung vom Festland angefordert. Am 8. März trafen in Jilong-Hafen endlich Truppen aus China ein und begannen sofort mit einer grausamen Niederschlagung des Aufstands. Augenzeugenberichte schildern, dass die Soldaten aus dem Norden in den ersten Tagen nach ihrer Landung wahllos Menschen erschossen. 3 Tage lang soll in Taipeh jeder Zivilist, der sich auf der Straße zeigte, zum Ziel geworden sein. Soldaten drangen in Häuser ein und verhafteten oder töteten wahllos deren Bewohner. In ärmeren Vierteln lagen Leichen auf den Straßen, als wären sie damit gepflastert, berichtete ein schockierter ausländischer Beobachter. Dieses brutale Vorgehen verbreitete panische Angst. Wer konnte, versteckte sich. In vielen Gegenden leisteten die Taiwaner kaum Widerstand gegen die anrückenden Truppen. Die Angst vor weiteren Massakern ließ ganze Städte verstummen. In den folgenden 2 Wochen durchkämmten die KMT-Truppen systematisch die Insel. Bis zum 21. März 1947 hatten sie alle wichtigen Städte und Dörfer wieder unter Kontrolle und hinterließen eine Spur des Blutes. Einige lokale Widerstandsgruppen versuchten verzweifelt, den Vormarsch aufzuhalten, wurden aber niedergeschlagen. In der Stadt Jai etwa, wo Aufständische besonders organisiert waren, sollen Bahnhof und Flughafen buchstäblich in Blut getränkt worden sein. Zahlreiche Zivilisten, besonders bekannte Persönlichkeiten, Intellektuelle und vermeintliche Anführer des Aufstands wurden nun gezielt verhaftet oder hingerichtet. Öffentliche Exekutionen dienten als Abschreckung. In Städten wie Jai, Tainan oder Ilan trieb man Gruppen von Gefangenen zusammen und erschoss sie vor den Augen der übrigen Bevölkerung. Die Bilanz des Massakers ist bis heute nicht exakt bekannt. Nach dem Ende der Gewalt prahlte Gouverneur Chen Yi zunächst, man habe nur einige Aufrührer beseitigt. Frühere KMT-Angaben sprachen von rund 3000 bis 4000 Toten. Doch unabhängige Schätzungen liegen weit höher. Historiker gehen davon aus, dass im März 1947 vermutlich zwischen 18.000 und 28.000 Menschen in Taiwan getötet wurden. Männer, Frauen und sogar Kinder. Zehntausende weitere wurden verhaftet, verletzt oder traumatisiert. Vor allem die taiwanische Elite, Ärzte, Lehrer, Juristen, Kaufleute, Studenten, war ins Visier der Besatzer geraten und nahezu enthauptet worden. Die Botschaft der KMT war deutlich: Jeder Widerstand gegen das Regime würde mit dem Tod bestraft. Nach der blutigen Niederschlagung des 228-Aufstands blieb Taiwan in der Schockstarre zurück. Im Mai 1947 wurde der unbeliebte Chen Yi zwar abberufen und einige Jahre später sogar selbst hingerichtet, offiziell wegen anderer Vergehen, doch für die Taiwaner änderte sich wenig zum Besseren. 1949, nach ihrer Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg, flüchtete die Kuomintang-Regierung unter Chiang Kai-shek endgültig nach Taiwan und verhängte sofort landesweit das Kriegsrecht, das 38 Jahre lang bestehen blieb. Diese Epoche wird in Taiwan Weißer Terror genannt. Unter dem Ausnahmezustand wurden jegliche politischen Aktivitäten streng überwacht und die Ereignisse des Februars und März 1947 wurden zum absoluten Tabu erklärt. Über den 228-Vorfall durfte man nicht sprechen. Familien, die Opfer zu beklagen hatten, mussten ihr Leid hinunterschlucken oder konnten allenfalls im engsten Kreis hinter verschlossenen Türen darüber flüstern. Zu groß war die Gefahr, selbst ins Visier zu geraten, wenn man Fragen stellte. So schwieg eine ganze Generation über das Erlebnis. Der 228-Vorfall ist längst mehr als nur ein historisches Datum. Er ist zu einem Schlüsselmoment der taiwanischen Identität geworden. Das kollektive Trauma von 1947 hat das Bewusstsein der Inselbevölkerung geprägt. Nie wieder, so der gesellschaftliche Konsens, darf ein solcher Missbrauch der Staatsgewalt geschehen. Viele sehen in 228 den Ursprung des taiwanischen Strebens nach Demokratie und Eigenständigkeit. Und so prägen auch die Ereignisse aus dem Jahre 1947 den heutigen Konflikt zwischen Taiwan und China auf eine Art, die selten von ausländischen Medien besprochen wird.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Und mein nächster Gesprächspartner steht schon Gewehr bei Fuß. Das ist der Robin. Also Robin, hallo.
Ja, hallo.
Ja, also Robin mit schön deutsch gerolltem R, dass wir es nicht zu Englisch aussprechen. Aber direkt aus Sherwood Forest möchte ich fast meinen. Natürlich musste ich auch, ich heiße ja Kirill, musste auch hin und wieder die kleinen Witzchen über meinen Namen ergehen lassen, aber das war dir wahrscheinlich auch nicht erspart geblieben in deiner Karriere, würde ich sagen.
Ja, ich denke, Robin ist auch ein sehr beliebter Name in Deutschland.
Mittlerweile, ja.
Ich hatte da schon mehrere Robins auch in der Schule damals.
Ach so, tatsächlich, okay.
Genau, bin ursprünglich aus der Region Frankfurt und aber schon jetzt fast 6 Jahre hier in Taiwan, bin zum PhD-Studium hier rübergekommen. Und genieße mein Leben hier soweit.
Ja, gut. Ja, also du hattest in diesen 6 Jahren genug Zeit, auch die Insel, also ganz Taiwan zu erkunden. Und das hatte dann auch so ein bisschen, also erstmal auch in Nord-Taiwan, so ein bisschen umgetrieben letztens. Du warst da genau wo? Du hattest so eine 2-Tage-Tour auch mit deinem Bruder oder deinem Cousin oder wie war das?
Ja, genau. Mein Bruder war zu den Feiertagen hier nach Taiwan gekommen, um mich zu besuchen, und meine Mutter war auch dabei. Also wir hatten so quasi eine Familienreise gemacht. Und da ich halt in Taipei wohne, haben wir halt geschaut, was möglichst günstig zu erreichen ist in der Umgebung für so Tagestrips. Mein Bruder ist so ein bisschen ein Anime-Fan, und da hat sich als erstes Jufen angeboten, was so eine sehr nostalgische alte Bauweise in den Bergen halt hat. Dafür ist das bekannt.
Ja, es ist so sozusagen praktisch so ein Bergdorf, so ein bisschen mit Hanglage, mit schöner Aussicht, wobei man auch sagen muss, mit nicht allzu vielen Parkmöglichkeiten. Also an Feiertagen ist das schon sehr überlaufen. Und wer da mit dem Auto hochkommt, der muss sich schon ein bisschen umgucken. Aber da gibt's immer wieder findige Taiwaner, die kurzfristig ihre Garage für ein bisschen Geld einbieten und sagen, hier, komm in meine Garage, ihr könnt's parken für 100 NT die Stunde. Also es ist, muss man sagen, es ist an den Feiertagen schon ziemlich überlaufen und man sollte dann früh losfahren. Oder Ortskundige sollten dann wissen, wo man gut parken kann. Ja,
das stimmt. Ja, wir hatten zum Glück das Problem mit dem Auto nicht. Wir haben einfach den Bus genommen, der da von dem Bahnhof dann jedes Mal hochfährt. Aber ja, diese kleine Straße ist gut befahren. Also das ist dann an so sonnigen Tagen, wo wir dann da waren, wirklich viel Verkehr. Aber wenn man dann da in dem eigentlichen alten Ortskern drin ist, dann ist das auch schon sehr idyllisch, wenn man quasi von dieser Hauptstraße da runterkommt.
Also man muss ja sagen, es ist irgendwie so praktisch so ein Gang. Also von der Hauptstraße kommt man erstmal in so einen Gang und den entlang zu schlendern, da eröffnet sich dann einem was, möchte ich sagen. Ja,
ja, so. Genau, das ist so die Verkaufsstraße, wo man erstmal ankommt, wo dann jeder sich so ein bisschen durchquetscht. Die Straße ist halt sehr alt, wo gebaut worden, wo es halt noch nicht so touristisch war. Deswegen an manchen Stellen etwas eng.
Uneben und genau, wild gebaut, und ja, ab, richtig.
Mit vielen Treppen.
Ja. Aber das hat ja auch den Charme, muss man sagen.
Ja, genau. Ja, und es gibt dort halt viele so Leckereien auf dem Weg und so, wie sagt man so, Crafts.
Also Handwerks, genau. Handwerklich da irgendwie.
Genau,
viele. Also, ja, mir fällt jetzt auch so das Wort nicht an, Figuren, Souvenirs, Figuren, genau. Und sowas, Holzarbeiten und sowas, richtig, ja, ja.
Ja. Und das hat auch mein Bruder wirklich begeistert, so diese ganze Varietät zu sehen von so traditionellen chinesischen Kunst und auch so modernere, so süße Anime-Figuren. Mhm. Also es gibt ein sehr breites Sortiment.
Ja, richtig. Ah, okay, Anime-Fan, richtig, hast du es ja erwähnt. Richtig, das überwiegt, möchte man mittlerweile meinen. Ja, also die Pokémon- oder Dragon Balls-Figuren oder Greifautomaten, die einem solche ein paar Überraschungen in Sachen Anime überreichen, sind auch sehr vielfältig. Aber es gibt ja vor allem auch diese Teehäuser, die dann auch so mit Aussicht locken. Ja.
Das ist so das Highlight, würde ich sagen, in Jofen. Das berühmte Amei Tea House, was ja die Inspiration gewesen ist für Spirited Away, das Teehaus dort. Und es gibt dann so quasi entlang dieser berühmten Straße auch ganz viele Restaurants und Teehäuser, die in verschiedenen Stilen so gebaut sind und auch gar nicht mal so teuer. Also wir haben dort dann auch zu Mittag gegessen in einem von den Teehäusern mit Blick aufs Tal und hatten auch ein bisschen Sonnenschein da im Anfang Januar, war das sehr angenehm.
Ja, richtig, ja, kann ich mir vorstellen, man sollte vielleicht nicht in der Sommerhitze da auch so reden, doch eher zu der milderen Jahreszeit. Okay, da hattet ihr Jofen erkundet, habt ihr auch noch so ein bisschen die Wanderwege um Jofen erkundet oder ging es dann gleich weiter?
Wir sind nicht ganz in die Wanderwege rausgegangen, aber wir waren so ein bisschen die Treppen auf und ab. Also es ist schon ein bisschen verwinkelt und mit sehr vielen interessanten Ecken auch, die vielleicht nicht jeder kennt.
Ja, genau. Es gibt ja den Teekannenberg auch da nah bei. Wenn man da ein bisschen steigt, dann kommt man auf so einen Berg, der mit ein bisschen Fantasie dann oben aussieht wie eine Teekanne. Aber das auch so mal so als Tipp für alle Jofen-lustigen Reisenden, die sollten dann vielleicht auch diesen Teekannenberg erkunden. Das gehört so ein bisschen mit zum Programm und ist Hausaufgabe für dich, für deine nächste Jofen-Fahrt.
Ja, den haben wir noch nicht erkundet, das stimmt.
Nee, kein Problem. Aber ihr seid dann, also das war so eine 2-3-tägige Fahrt, richtig? Also wo ihr im nördlichen Gebirge da von Taipei unterwegs wart. Aber es zog euch dann auch gleich weiter zu anderen szenischen Orten.
Ja, also das zweite, was ich hier erwähnen wollte als Reisetipp, ist eigentlich so ein bisschen ein Geheimtipp. Und zwar ist es so, dass ein taiwanesischer Kollege mir das empfohlen hat. Und das ist auf dem Dharma Drum Mountain. Genau. Das ist also so in dem Gebirge in der Region Jinshan, an dem nördlichen Zipfel von Taiwan. Und dort hat so eine buddhistische Gruppe eine riesige Tempelanlage gebaut. Ja. Und hinter der Tempelanlage ist auch eine buddhistische Universität, wo mein taiwanesischer Freund sein Masterstudium jetzt macht.
Sein Masterstudium in IT, so wie ich mich erinnere, oder war das jetzt eine andere Fachrichtung?
Also die offizielle Fachrichtung dort ist immer mit buddhistischen Studien, aber er hat sein Background ist in IT und hat dort quasi auch so ein bisschen Forschung in dem IT-Bereich. Das ist aber halt eine buddhistische Organisation. Das heißt, alle Studienfächer haben etwas mit Buddhismus auch zu tun.
Okay. Und inwiefern muss man sich das bei IT vorstellen? Hat das was Zen-haftes oder so der ganze Programmiercode?
Also ich fand das sehr interessant, was er mir erzählt hat. Tatsächlich hat dieser Tempel auch vor, hier neue AI-Technologie zu benutzen in einem buddhistischen Kontext. Aha. Also er verwaltet dort so Vielleicht kennen viele Leute auch ChatGPT.
Ja,
so, so ein ähnliches System wie ChatGPT hat auch der Tempel dort.
Aha. Der so in buddhistischen Fragen, aber das dann mehr so buddhistische Fragen.
Genau,
so,
genau. Also, das ist seine Forschung.
Also religiöse und, ja, okay, diese AI, wie man, oder KI, wie man es auf Deutsch sagt, die kann man ja auch auf Deutsch ansprechen, oder muss man da Chinesisch oder nur
ich
Englisch?
Ich habe nicht genau gefragt, wie diese Sache funktioniert. Ich glaube, das ist sehr spezifisch für diesen Tempel jetzt ausgelegt. Genau. Ich wollte aber eigentlich vor allem diese Location quasi anpreisen.
Ja,
genau, das ist halt mitten in dem Gebirge da, in ein Tal reingebaut. Und es gibt halt so Shuttlebusse direkt von dem Jinshan Stadtgebiet da hoch. Und man kommt erstmal quasi im Herzen von diesem Tempel an mit riesiger Buddha-Statue, wo alle möglichen Zeremonien halt so abgehalten werden auch. Und ja, mein Freund hatte uns da halt rumgeführt, wo wir dann auch mit den Buddhisten zusammen zum Mittag gegessen haben.
Also mit Mönchen.
Mit den Mönchen, ja, genau. In so einer großen Mensa. Und dann sind wir weiter den Berg hochgegangen in so ein Museumsabteil, wo halt die Geschichte von dem Tempel angesprochen wurde, wie ursprünglich dieser Master Shen Yan dieses ganze Gebiet halt erschlossen hat und ausgebaut hat. Und war sehr interessant, auch so diese alten Artefakte dort sich anzuschauen. Das geht zurück in die 1950er Jahre, wenn ich mich erinnere.
Ja, richtig, ja. Ja. Da habe ich auch so ein bisschen nachgeforscht. Also es war ein Mönch namens Dongshu, der ursprünglich aus China nach Taiwan, ich weiß nicht, ob er geflohen ist oder ob er einfach die Reiselust verspürt, jetzt mal in Taiwan Fuß zu fassen. Auf jeden Fall gefiel es ihm wahrscheinlich verständlicherweise in China nicht mehr. Und hat dann erstmal versucht, seine buddhistische Glaubensrichtung da in Taiwan zu verbreiten. Und das war in Beitou, da hat er selbst versucht, aus eigener Kraft ein Farmhaus zu bauen. Und wer das dann halt weitergeführt hatte, den hattest du erwähnt, das ist Sheng Yu. Das war einer seiner Schüler.
Genau.
Der war, also als Dongshu verstorben war, war der in New York in irgendeinem Tempel. Da hatte der irgendwie gelehrt und gebetet und sowas. Und aber auch, er konnte sich dem Befehl dann 1978 oder in den frühen 70ern nicht widersetzen, dass sein alter Meister ihn als letzten Wunsch wieder zurück nach Taiwan rief. Und ja, dann hat er diese Bewegung ausgebaut, richtig. Und dann später von Beitou dann hoch in die Berge verlegt. Also dieser Bau dieser Tempelanlagen, dieser Institutionen, die gehen vor allem auf ihn zurück. Ja, das ist nur ein kleiner Exkurs in die Geschichte. Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet hier. Ja,
ja, genau. Ja, so ins Detail habe ich es auch gar nicht mehr ganz in Erinnerung. Aber genau, das steht dann dort alles in diesem Museumsgebäude da. Und dann ist es so, dass die halt auch nach und nach dieses Gelände immer weiter ausgebaut haben und dort auch neue Institute gegründet haben. Das ist, gibt's dort dieses Dharma Drum Institute of Liberal Arts, was so auch chinesische Kalligrafie und Kunst unterrichtet. Und auch eben Teil von dieser Dharma Drum University dort ist. Und ja, wir sind dann quasi bis auf die Spitze von diesem Bergrücken da gekommen, wo dann auch so Dormitories sind. Und es ist so, man kann dort eben als Mönch studieren, aber man muss auch kein Mönch sein. Man kann sich auch als quasi Normalbürger dort einschreiben für ein Bachelor- oder Masterstudium.
Auch als Ausländer, wie als Ausländer?
Auch als Ausländer, ja, die haben auch englischsprachig die Webseite auch englischsprachig dort. Ich bin nicht genau sicher, wie das dann funktioniert mit den Kursen, ob alle auch englischsprachig angeboten werden. Hätte ich mal meinen Freund fragen sollen.
Muss man denn dafür auch sich zum Buddhismus bekennen oder muss man da irgendwie überhaupt nicht gläubig sein oder muss man vorher da irgendwie so ein Bekenntnis ablegen? Ja, ich bin buddhistisch gesinnt oder sowas.
Ja, das steht nicht so genau auf der Webseite. Ich glaube aber, die sind relativ offen. Die wollen einfach nur diese buddhistischen Glauben promoten und man lernt dann natürlich was über Buddhismus.
Ja.
Aber so wie ich das gesehen habe, waren die sehr offen, auch Andersgläubige da willkommen zu heißen, ja. Mhm. Genau. Und ja, wir hatten dann auch nicht mehr ganz so viel Zeit an diesem Tag. Mein Freund hatte erzählt, dass es dann quasi da hinter der Universität noch zig verschiedene Wanderwege gibt, wo man dann auf die Gipfel der umliegenden Berge noch besteigen kann. Aber zu der Zeit hatten wir dann entschieden, den Weg wieder zurückzunehmen. Es ist ein wirklich sehr friedliches, super modern ausgebautes, so eine Berguniversität. Es gab kein einziges Auto, wo wir dort waren. Also neu gebaute Straßen, aber komplett ruhig. Mhm. Sehr schöne, auch die Flüsse waren sehr schön zu Parks ausgebaut. Genau.
Mhm. Ja, also praktisch nur so ein geheimer Geheimtipp, dass er halt nur von diesen Shuttlebussen befahren ist, so wie ich das sehe. Also ja, richtig. Das passt ja auch. Das hat dann was Meditatives, was Zenhaftes. Man kann dann da wahrscheinlich innere Einkehr, inneren Frieden finden und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Mhm. Aha, okay. Also du hattest gesagt, es sind dann mehrere Gebäude, also es wäre eine Universität, es wäre ein Museum, es wären noch andere Institutionen. Die Straße entlang, ist das richtig? Oder hatte sich das...
Ja, genau. Wir hatten gar nicht die Zeit, alle einzeln zu besichtigen, aber das ganze Areal wird halt von dieser buddhistischen Organisation verwaltet und die haben dort halt... verschiedene Institutionen aufgebaut.
Ja, okay. Hattest du denn da auch irgendwie an so an irgendwelchen Zeremonien teilgenommen oder hast du Räucherstäbchen irgendwo platziert oder?
Ja, ich habe das so beigewohnt. Ich bin jetzt nicht selbst gläubiger Buddhist, deswegen fand ich das wollte ich da aus Respekt jetzt nicht ganz mich da dazu setzen. Aber ja, ich habe natürlich die Mönche gesehen, wie sie ihre täglichen Zeremonien und wie dort auch andere Leute von einfach normale Leute aus Taipei dort zum Gebet sich wiedergefunden haben.
Ja, genau. Ich kriege das auch immer mal wieder verordnet, weil, also ich mache das auch mit, weil meine Schwiegermutter, die glaubt sehr daran und ja, dann wenn es dann mal wieder zu irgendeinem Tempel geht, jetzt nicht speziell zu diesem, dann bin ich dann auch dabei und befolge auch all die Riten, die meine Schwiegermutter mir ja verordnet, dass es Glück bringt oder Kinder bringt, also als meine Frau schwanger werden sollte oder auch damals, als ich mal meine Diplomarbeit endlich fertig bringen musste, da bin ich auch zum Konfuzius-Tempel in Yuanshan gegangen. Also ich bin da immer dabei und man akzeptiert mich da auch und also ich weiß schon über die ganzen Riten und so ein bisschen Bescheid, ja, das muss ich so familiärerweise, also ja, richtig und es bringt ja vielleicht auch was, also schaden kann es nicht.
Ja, genau.
Richtig, ja. Okay, das war dann eure Reise, danach begann dann wieder der Abstieg oder wart ihr dann noch anderweitig unterwegs?
Zu der Besichtigung von dem Dharma Drum war das das war so der Tag dann, ja. Was kann ich noch sagen? Ja,
Danach ging es halt zurück nach Taipei, weil das kann ich mir vorstellen, ja.
Genau, mit dem Bus zurück. Wie gesagt, das ist super easy zu erreichen. Es gibt einen direkten Bus von Taipei Main Station bis Dharma Drum. Also wenn man so eine Linie von 1815 nimmt, 1815A, ja, geht bis zu dieser Universität.
Okay, ich kann mir vorstellen, das dauert dann so eine Stunde bestimmt.
Schon mehr als eine Stunde, ja.
Ja, und es geht dann auch in Serpentinen immer mal wieder. So, es gibt ja Leute, die vertragen das magenmäßig nicht so gut, aber oder ist das nicht der Fall? Ich kann mir vorstellen, dass der auch immer wieder in Serpentinen fährt.
Ja. Genau so ist es. Also der fährt von der Autobahn dann bei Keelung ab und dann von der Autobahn ist das alles sehr steil, weil diese nördliche Küste von Taiwan, da ist alles sehr bergig und oder eben halt direkt am Strand. Und deswegen gibt es dann immer so Abschnitte, wo Serpentinen sind und klar, am Ende geht's dann mitten in diesen Berg rein.
Ja, okay. Ja gut, dann wissen wir damit Bescheid. Wir kommen ja auch jetzt schon zum Ende unserer Zeit. Robin, danke ich vielmals.
Ja.
Und dass du die Zeit genommen hast, uns das mal so ein bisschen zu erklären und vorzuführen. Und ich wünsche allen deutschsprachigen Taiwan interessierten Zuhörern in der Welt noch einen schönen Tag. Robin, möchtest du wen grüßen?
Mal sehen, meine Familie, wenn sie das mithört. Ja, mich ein bisschen von unserer Reise berichtet. Ja, vielen Dank, Kirill.
Ja, ich danke auch und ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 1. März 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@ rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.